D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr habt Probleme beim Einschlafen, dann geht doch einfach mal campen. Raus in die Natur, in die Kälte, ja auch in diesem Winter, das bringt was. Und so, wenn man so ein paar Nächte draußen gemacht hat und dann wieder reinkommt, dann hat man angeblich weniger Probleme beim Einschlafen. Diese Studie, die dies sagt, die haben wir heute für euch und die analysieren wir. Martin Schütz findet Campen eigentlich richtig doof, schläft aber trotzdem gut. Schön, dass du dabei bist. Ja,
gern.
Du hast dir diese Studie mal angeschaut, schlägst dein Zelt heute bei uns hier auf. Wir klären das noch in dieser halben Stunde, was es damit auf sich hat. Außerdem reden wir über das beliebteste Instagram-Bild aller Zeiten. Beyoncé, aka Mutter Maria, schwanger vor einem Blumengesteck. Was es da für Referenzen gibt in die Kunstgeschichte, klären wir auch. Und er darf nicht fehlen.
Hi there, this is William Fitzsimmons. I will be in Cologne Sunday night, February the 5th. I'm going to be playing a concert for you and you can get your tickets right here. Stay tuned, I'll be with you again in just a moment.
In ein paar Minuten gibt es dann William Fitzsimmons Tickets. Was ihr dafür machen müsst, einfach dranbleiben. Thilo Jahn ist mein Name. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wenn ihr Probleme mit dem Einschlafen habt und euch vielleicht morgens mit Mühe aus dem Bett rausquält, dann solltet ihr vielleicht dieses Wochenende, es eignet sich, campen gehen. Das rät zumindest ein Schlafforscher aus den USA. Martin Schütz hat sich diesen Ratschlag mal ein bisschen näher angeschaut. Warum genau campen?
Na, weil dein Hirn in der Wildnis nicht mit künstlichen Lichtreizen bombardiert wird. Die Probanden in dieser Studie, die hatten noch nicht mal mehr eine Taschenlampe mit und sind einfach dann schlafen gegangen, wenn es draußen dunkel geworden ist. Hat natürlich den Vorteil, dein Körper schüttet das Hormon Melatonin aus, wenn es dunkel ist. Das ist dafür mitverantwortlich, dass du einen wirklich tiefen und entspannten Schlaf findest. Und deswegen eben campen. Du schaust nicht andauernd auf den Bildschirm oder in eine Lampe, wie wir das dann bei uns in der Wohnung noch machen. Und wenn du das eben machst, was wir so normalerweise machen, dann ist dein Melatoninspiegel eben niedrig. Du bist wach, obwohl du eigentlich schon längst pennen müsstest und dein Körper dir sagt, geh ins Bett.
Also Melatonin ist schon mal sehr, sehr wichtig. Persönlich campe ich ganz gerne, kann mir das gut vorstellen. Muckelig, ganz schön da eigentlich geborgen. Ne? Schlafsack schön bis oben zuziehen. Liegt es auch daran, dass man sich so eine muckelige Atmosphäre schafft oder was, dass man besser schläft?
Also ich lache und zwar zu Recht, weil ich Campen überhaupt nicht mag. Ich deine Begeisterung überhaupt nicht teilen kann. Und ich habe auch einen Experten an meiner Seite, der das ähnlich sieht. Mhm. Lennart Knaack ist Arzt und Schlafforscher. Und das Zelt ist für ihn jetzt nicht unbedingt der optimale Ort zum Schlafen.
Bei aller Naturromantik ist es sicherlich so, dass es dann im Zelt auch kalt ist. Und das sind Faktoren, die den Schlaf auch wieder stören können. Ich glaube, je nachdem, wann man das macht, ist es schon so, dass man dazu nicht das Zelt braucht, das Behagliche. Natürlich sollte man, und das ist ganz wichtig, darauf achten, dass unsere Umgebung, in der wir schlafen, reizarm ist, gut belüftet, dass unser Bett vernünftig für unseren Rücken angepasst ist, für unser Gewicht, dass wir ein gutes Klima haben, dass es nicht zu feucht ist.
Und dann können wir auch quasi in der eigenen Wohnung campen und erzielen fast die gleichen Effekte wie die Probanden in der Wildnis.
Ja, die sind aber keine schönen Sternschnuppen. Lüften und gute Matratze höre ich da so ein bisschen raus. Was müssen wir noch machen, um unseren Schlafplatz so ein bisschen Richtung Wildnis, Zeltplatz zu pimpen und eben drin zu campen?
Wie ich dich kenne, würdest du natürlich am liebsten Tierposter aufhängen, um deinem Schlafzimmer ein bisschen Wildnis-Touch zu geben. Reicht nicht. Lennart Knaack empfiehlt darüber hinaus völlige Finsternis im Schlafzimmer.
Man sollte die Gardinen natürlich in der Nacht, insbesondere wenn wir Großstadt nehmen, das ist sehr gut, sollte man nutzen, um absolut abzudunkeln. Das ist optimal.
Ja, Problem ist dann nur, wenn die Bude komplett abgedunkelt ist, können wir zwar die Nacht simulieren, aber nicht den aufkommenden Morgen, der ja wieder wichtig ist, damit unser Körper in Gang kommt. Da kommt dann entweder der alte miese Wecker ins Spiel, der uns morgens rausbimmelt, oder Jalousien, die mit einer Zeitschaltung programmiert sind, sodass Tageslicht wieder reinfällt und man diesen normalen Tagesablauf mit Dunkelheit, Helligkeit wieder hat.
So kommst du also wieder raus. Jetzt hast du auch gesagt, du campst nicht gerne. Ja. Glamping ist, denke ich, deine Variante, also ein bisschen luxuriöser unterwegs sein. Du hast aber auch von Melatonin gesprochen, ja, ne? von diesem Stoff. Kann man den so organisieren? Also organisierst du
Bahnhof,
den Südbahnhof, wo du öfter mal bist?
Melatonin gibt es bei uns nur gegen Rezept, das hat auch seinen Sinn. In manchen Ländern gibt es das zwar auch in der Apotheke zu kaufen, aber Hormone futtern ist jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert. Meine persönliche Empfehlung, ins Bett legen und dann ein Donna-Leon-Krimi zur Hand nehmen. Nach 2 bis 3 Seiten hat es mich meistens so ausgenockt, als wäre ich in der Finsternis in der Wildnis.
Da war er schon, der Schützmoment um 18:23 Uhr, Donna Leon. Da hängst du immer noch im ersten Fall fest, ne? Weil er immer wegpost.
Bei Seite 70.
Forscher haben jetzt auch herausgefunden, dass Campen uns wieder erdet beim Einschlafen. Natürlicher Tag-Nacht-Rhythmus.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was würde passieren, wenn ihr euch mit Unterwäsche und Schleier, einem Babybauch, kniend vor ein Blumengesteck setzen würdet, davon ein Bild macht und es dann bei Instagram hochladet? Das ist die Aufgabe der Woche sicherlich. Welchen Bruchteil des Like-Rekords von Beyoncé schafft ihr? Beyoncé hat es nämlich geschafft, das erfolgreichste Instagram-Bild aller Zeiten zu werden. Zeigt sie schwanger, mit Zwillingen im Bauch übrigens. Eine Hommage an die heilige Maria, sagen jetzt viele. Was es mit dieser Inszenierung auf sich hat, darüber habe ich heute mit Lydia Korte von der Uni Siegen gesprochen. Sie arbeitet im Bereich Medienästhetik. Ich wollte von ihr wissen, ob sie überrascht von diesem Beyoncé-Bild war.
Überrascht nicht unbedingt, nee. Also man ist ja von Beyoncé auch gewohnt, dass sie sich sehr ästhetisch darstellt, dass sie auch sehr inszenierte Bilder bei Instagram hochlädt und vor allen Dingen auch auf ihrer Homepage, dass das schon sehr durchinszeniert ist und komponiert ist, ja.
Was würdest du sagen, wie inszeniert sich da Beyoncé mit dem Schleier, mit den Blumen, mit der Unterwäsche und dem Babybauch?
Also sie inszeniert sich auf jeden Fall sehr künstlerisch, also sehr, sehr üppig. Und die Darstellung hat schon einen sehr hohen ästhetischen Anspruch auch und hat auch zahlreiche Hinweise auf Renaissance-Kunst zum Beispiel, also auch Botticellis Venus, Tizians Venus, auch die Mutter Gottes. Aber mich erinnert die Darstellung vor allen Dingen auch an ein Selbstporträt von Paula Modersohn-Becker.
Was sehen wir da? Vielleicht kannst du es uns noch mal ganz kurz beschreiben.
Ja, also Paula Modersohn-Becker war die erste Künstlerin überhaupt, die sich als Akt dargestellt hat und die sich auch schwanger gemalt hat. Und Paula Modersohn-Becker, da gibt es ein ganz berühmtes Bild, wo sie auch die Hände so über dem Bauch faltet. Und das macht ja Beyoncé auf diesem Bild auch.
Und wenn wir auf die Homepage gehen, bei Beyoncé.com bekommen wir noch ganz viele andere Bilder, die alle unter der Serie I Have Three Hearts, also sie hat drei Herzen, weil sie eben Zwillinge bekommt. Genau. Da würdest du sagen, die größte Referenz, die man machen kann, ist kunstgeschichtlich in die Renaissance zu all den Bildern?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe mir das auch eben nochmal angeschaut und was ich da auf jeden Fall noch entdeckt habe, war so ein Schwarz-Weiß-Bild von ihr, wo sie so ein bisschen die Haare so länger hat und auch als Akt dargestellt ist. Und das ist auf jeden Fall so ein Hinweis auf dieses ganz berühmte Die Geburt der Venus von Botticelli. Und dann gibt es auch noch ein Bild, wo sie so liegt und das ist schon auch so ein bisschen wie bei Tizians Venus.
Was würdest du denn sagen, also mit dieser ganzen Analyse und mit diesen ganzen Referenzen, was glaubst du, was Beyoncé da ausdrücken möchte dann damit?
Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, sie ist ja selber Künstlerin und sie versucht vielleicht auch so dieses Besondere, was jetzt gerade in ihrem Leben stattfindet, ich meine, man erwartet nicht jeden Tag Zwillinge, also nicht alle Tage. Das ist schon irgendwo wo was Besonderes und dass sie versucht, diesen Höhepunkt sozusagen in ihrem Leben auch visuell darzustellen. Ich meine, wir leben in einer Generation, wo einfach die wichtigsten News einfach visuell dargestellt werden. Und hier versucht sie vielleicht auch so ihre Gefühle, ihr Inneres zu projizieren.
Was würde das heißen, wenn sich jemand als Venus darstellt? Also was passiert dann in ihr selbst?
Also ich würde das ganz klar so auslegen, dass eben auch dieser Blumenhintergrund und so weiter ja für dieses Aufblühen, ne? Also dieses innerliche Aufblühen vielleicht auch steht. Also das ist schon so ein Aufblühen auf mehreren Ebenen.
Und es ist irgendwie aber auch ein Gegensatz, oder würdest du das gar nicht so sehen? Weil einerseits kennen wir Beyoncé natürlich so als Königin des Pops, sie ist wahnsinnig emanzipiert. Ja. Auf der anderen Seite, aber durch die Bilder kommt sie ja so ein bisschen, ja, wenn man das Bild zeichnen will, als unbefleckte Maria daher. Siehst du nicht so?
Nee, nicht unbedingt. Also ich finde so dieser Blumenhintergrund und so weiter, erinnert mich auch so ein bisschen an Frida Kahlo. Und Frida Kahlo ist ja eine Künstlerin, die hat ja das Bild der Weiblichkeit emanzipiert und revolutioniert. Und da sehe ich schon auch so ein bisschen so eine Parallele.
Mhm. Also, da haben wir jetzt ganz schön viel analysiert. Die Arme waren hinterm Körper verschränkt, so wie man das im Museum macht. Jetzt können wir weitergehen zum nächsten Bild. Ganz lieben Dank, Lydia Korte, Uni Siegen, arbeitet dort im Bereich der Medienästhetik. Danke, dass wir mal die Zeit gefunden haben, ein bisschen über Beyoncé zu sprechen. Dir einen schönen Abend.
Danke, gleichfalls. Danke.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir gehen nach Rumänien, genauer gesagt nach Bukarest. Die rumänische Regierung hält an einer umstrittenen Eilverordnung fest. Ihr habt es in den Nachrichten vielleicht mitbekommen, die am Dienstagabend spät verabschiedet wurde. Mit dieser Verordnung, da will die Regierung die Strafverfolgung von Korruption erschweren. Das Verfassungsgericht, das beschäftigt sich mittlerweile auch mit Klagen dagegen. Es geht aber auch weiter mit Massenprotesten, auch an diesem dritten Tag in Folge am Sonntag. Da wird die größte Demonstration in Bukarest erwartet. Anna Nedelea ist 30 Jahre alt, ist Journalistin. Sie stammt aus Bukarest. Sie wird auch am Sonntag zu den Demonstrationen gehen und war schon bei den Demonstrationen dabei. Ich habe heute mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, was ihre größte Angst ist bei dieser Eilverordnung der Regierung.
Oh, ich glaube, die größte Angst aller Demonstranten ist, dass die Eilverordnung eigentlich nicht zurückgezogen wird, abgeschafft. Sie wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verabschiedet, diese Eilverordnung. In 10 Tagen trifft sie in Kraft, wenn sie nicht abgeschafft wird. Alleine die Regierung hat diese Kraft, die Eilverordnung zurückzuziehen. Das ist eigentlich, was die Demonstranten fordern. Das ist meine größte Angst. Und was das eigentlich bedeutet, ist, dass alle Fortschritte, die Rumänien in den letzten Jahren im Kampf gegen Korruption gemacht hat, sind ja vergebens. Mhm. Und das ist bekanntlich, Rumänien ist ja ein korruptes Land, aber vielleicht habt ihr das auch gehört. In den letzten Jahren hat die Nationale Antikorruptionsbehörde wirklich große Fortschritte gemacht. Also Ermittlungen laufen derzeit gegen zahlreiche korrupte Politiker.
So, und du glaubst einfach, dass das, was man jetzt erreicht hat, mit dieser Eilverordnung wieder eingerissen wird. Es gibt immerhin das Verfassungsgericht, das sich jetzt gerade mit Klagen gegen diese Verordnung beschäftigt. Aber es steht auch eben an, dass die Strafen bei Amtsmissbrauch erstmal gelockert werden. Das hat die Regierung auf den Plan bekommen. Wenn man sein Amt missbraucht und damit Geld verdient, dann soll man erst ab einer Summe von 50.000 Euro bestraft werden. Was glaubst du, was werden die Proteste bringen?
Ich bin eigentlich nicht 100% optimistisch, muss ich sagen. Gestern hat trotz des Drucks der Protestler und der Opposition und des bürgerlichen Präsidenten Klaus Johannis hat gestern die Regierung mitgeteilt, der Premierminister hat es nach wie vor abgelehnt, diese Eilverordnung zurückzuziehen. Also ich weiß nicht, was die Protesten bringen, das könnte ich doch in 10 Tagen sagen. Also.
Anna, wer demonstriert auf der Straße? Wenn du warst in Bukarest unterwegs auch, wen siehst du, wer ist mit dir bei den Protesten?
Oh, nicht nur junge Leute, ich habe auch Senioren gesehen, ich habe Leute mit Kindern gesehen, Kollegen von mir, Freunde von mir. Ich würde sagen, so meistens sind es Menschen zwischen 20 und 45 Jahre alt, aber auch ältere Menschen, friedliche Demonstranten, also alle, die das wirklich verstehen, was mit diesem Land passieren könnte.
Wir sehen Bilder, die überwiegende Teil davon ist eben friedlich. Es gab aber auch schon ein paar Bilder, wo man gesehen hat, dass die Polizisten sehr hart gegen die Demonstranten vorgegangen ist. Welches Bild siehst du?
Am Abend, an dem das passiert ist, hatte ich 20 Minuten vorher den Regierungsplatz verlassen. Ich habe selbstverständlich auch die Bilder gesehen. Ja, die Polizei hat Tränengas eingesetzt und gestern, also am nächsten Tag nach den Ausschreitungen, war die Demonstration wieder friedlich. Ich muss ja sagen, es gab ja Hinweise und Oppositionsmedien haben darüber berichtet, dass diese Randalierer eigentlich, dass es eigentlich eine gezielte Provokation von regierungsnahen Kreisen war, also um den gesamten Protest zu diskreditieren und die Proteste zu verhindern, damit die Menschen Angst haben, also dass die Proteste gewaltsam geworden sind.
Anna, für Sonntag ist die größte Demo-Demonstration geplant, zumindest in Bukarest. Jetzt hast du auch gesagt, du wirst vermutlich noch 10 Tage lang auf die Straße gehen, ja?
Ja, das mache ich.
So ist es. Anna Nedela aus Bukarest und ihre Sicht der Dinge zur aktuellen Lage gerade. Die neue Regierung in Rumänien ist seit knapp 4 Wochen im Amt und macht sich sehr unbeliebt bei vielen Rumänen, und zwar, weil sie die Regeln gegen Korruption aufgeweicht hat.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt ist Zeit für Breaking News.
This is BBC News. I'm Rita Chakrabarty.
And I'm Ben Brown. In the next hour, vegetable rationing. Some supermarkets restrict the number of iceberg lettuces and broccoli you can buy.
Salat- und Gemüseknappheit meldet heute die BBC. In manchen englischen Supermärkten bekommt man nur noch 3 Salatköpfe pro Person. Die Gemüselage, die ist bedenklich. Nicht nur in Großbritannien, auch bei uns. Schlechtes Wetter in den Zulieferländern. Spanien zum Beispiel treiben die Preise nach oben. Wer also zur Gemüselasagne diese Tage einlädt, der hat Asche ohne Ende oder er kümmert sich nicht um einen hohen Preis. Man weiß es nicht. Der Radiowissen-Reporter Martin Krinner hat für euch ein paar Tipps, wie ihr trotzdem noch an gut und günstiges Gemüse und Obst rankommt. Wo sind wir, Martin?
Bonn, Innenstadt. Ein ganz normaler Markt mit einem ganz normalen Angebot. Hier gibt es Eier aus der Eifel, Vollkornbrot vom Biobäcker und frisches Obst und Gemüse am Stand von Marion Schneider. Sie macht den Job jetzt seit ungefähr 30 Jahren, hat meistens Sachen aus der Region im Angebot, beklagt sich aber, dass da im Moment nicht so wahnsinnig viel zu holen ist.
Wir kaufen zurzeit viel auf dem Großmarkt in Köln, weil auch hier von den Bauern jetzt im Moment nicht so viel kommt. Aber im Frühjahr, Sommer, wenn halt unsere Sachen hier wieder da sind, dann sind wir auch in der Natur unterwegs. Ne?
Die Gurken, Tomaten und Paprika bei ihr sehen lecker aus und die Schlange der Kunden ist auch relativ lang. Aber auch sie merkt, dass einige Gemüsesorten gerade ziemlich teuer sind. Noch teurer, als sie normalerweise um diese Jahreszeit werden.
Also ganz gravierend ist zurzeit Zucchini, Auberginen, Salate sind betroffen, Feldsalat, Rucola, überhaupt die ganzen bunten Salate. Ja, und das Obst hält sich halt in Grenzen, ne?
Die Agrarmarkt-Informationsgesellschaft, kurz AMI, hat ausgerechnet, wie sich die Preise für Produkte vom Bauernhof im letzten Jahr verändert haben. Mal zum Vergleich. Für Eier zahlen wir im Moment 0,7% weniger als im Januar 2016. Wurst- und Fleischwaren sind dagegen etwas teurer, 0,8%. Für Gemüse müssen wir aber stolze 23,5% mehr hinlegen als letztes Jahr. Und schuld daran ist vor allem das Wetter. Nicht hier bei uns, sondern der ungewöhnlich harte Winter in Südeuropa. Da wächst nämlich das meiste Gemüse, das wir im Januar essen. Das sagt Michael Koch von der AMI.
Beim Eisbergsalat ist es eben aber deshalb so gravierend, weil er in den Wintermonaten fast ausschließlich aus Spanien kommt. Bei Brokkoli ist es dann eher schon so, dass auch diese Ausfälle in Italien damit reinwirken. Und also diese Situation mit den hohen Preisen fast im gesamten Sortiment kommt halt dadurch zustande, dass wir fast flächendeckend in Südeuropa diese winterlichen Bedingungen haben.
So, wer jetzt trotz vereister Autobahnen und eingefrorener Gewächshäuser nicht auf sein Gemüse verzichten will, für den gibt es trotzdem noch einige günstige Alternativen.
Sauerkraut, Rotkohl,
Kartoffeln, Pastinaken.
Also im Moment geht es mehr in die Richtung Blumenkohl, Kohlrabi, überhaupt alle Kohlsorten. Also das ist ja doch empfehlenswert, darauf zurückzugreifen, wenn man nicht gerade ausgefallene Gerichte hat. Ne?
Naja, und genau das ist dann natürlich das Problem. Bei Pastinaken fällt mir nur bitteres Püree ein. Und Sauerkraut ist zwar lecker, aber nur noch Sauerkraut, naja, ich weiß nicht. Gibt es da nicht noch irgendwelche anderen leckeren Sachen, die man mit Kohl oder Kohlrabi machen kann?
Gemüsefondue. Mit einem schönen Käsefondue können Sie ein schönes Gemüsefondue eben machen. Ne? Man hat halt verschiedene Sachen wie Blumenkohl, Kohlrabi-Stifte, Möhren oder Staudensellerie, was man einfach als Platte dazulegt. Warum nicht? Ne?
Burritos. Immer geil.
Wie mache ich Burritos mit Sauerkraut?
Nicht mit Sauerkraut, dann mit Rotkohl zum Beispiel oder mit Weißkohl. Ich mache dann meistens so eine Chili, dann Tortillas und dann halt Kohl, Salat, alles mögliche zusammenwerfen, wie man es gerade will.
Oder man versucht es mal mit was Neuem.
Topinambur.
Was ist denn Topinambur?
Eine Kartoffelart.
Für alle, die jetzt wie ich noch nie was davon gehört haben, Topinambur stammt ursprünglich aus Nordamerika. Sie gehört zur Gattung der Sonnenblumen, wurde im 17. Jahrhundert nach Europa gebracht und ihre Wurzeln galten ursprünglich als Köstlichkeit, die nur den französischen Fürsten vorbehalten war. Dann stellte sich heraus, das Zeug wächst auch hier bei uns ganz gut. Es wurde massenhaft angebaut, dann im 18. Jahrhundert allerdings von der viel ergiebigeren Kartoffel verdrängt. Inzwischen kann man sie aber wieder auf Märkten oder in Bioläden bekommen.
Jetzt sag mir mal ein leckeres Gericht mit Topinambur.
Topinambur, einfach so ein Backofen, wie jetzt auch so Backofenkartoffeln mit Kräuterquark, ein bisschen Leinsamenöl. Ist lecker.
Na dann, guten Appetit.
Das war schon ganz schön lecker, ne? Wenn ihr noch mehr wissen wollt, auf dradiowissen.de, da haben wir für euch ein paar Preise und Alternativen zusammengeschrieben. Zum Gemüse müsst ihr suchen nach dem Artikel Gemüse, so teuer wie lange nicht. Den findet ihr in unserer Frühsendung Hielscher oder Hase.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Die Atlanta Falcons gegen die New England Patriots am Sonntag im Super Bowl. Ein Riesenspektakel. Die Werbeplätze sind wahnsinnig heiß begehrt, wie immer beim Super Bowl. In diesem Jahr, nur mal so eine Zahl, sollen 30 Werbesekunden rund 5 Millionen US-Dollar gekostet haben. Unglaublich. Das soll sich aber auch lohnen, denn riesige Plattform natürlich, schauen viele Leute diesen Super Bowl. 160 Millionen Football-Fans sind wohl da am Start in den USA und sorgen eben für diesen gigantischen Umsatz dieser Veranstaltung. Martin, du weißt auch, was dieses Spiel für die Stadt bedeutet, die es ausrichtet.
Ja, es ist Houston in Texas und Houston in Texas hofft darauf, dass das Stadtsechsel explodiert nach dem Super Bowl. Man geht davon aus, dass 350 Millionen Dollar allein in der Stadt hängen bleiben, weil 140.000 Besucher kommen hin, berichten drüber, schauen sich das Spiel selber an oder sind einfach nur in Houston, weil es geil ist. Damit aber nicht genug. Die Sportwettenindustrie kriegt auch das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, wenn es rund um den Super Bowl geht. 3,7 Milliarden Euro Wahnsinn. Werden bei legalen Wetten rund um das Finale an diesem Wochenende platziert. Nur mal so zum Vergleich. Der Deutsche Sportwettenverband, der macht 4,8 Milliarden Euro. Aber im gesamten Jahr Umsatz. Also da sieht man schon mal ungefähr, wie sich das verteilt. Die Restaurants natürlich auch. Die wollen riesen Reibach machen. Teilweise 24 Stunden am Stück geöffnet, damit alle ordentlich futtern können.
Also zu dem Punkt kommst du mal eigentlich ja klar. Ne? Dein Lieblingsding, also Sport und Essen.
Das gehört zusammen. Natürlich, Sport macht man nicht, Sport schaut man und dann muss man auch essen. Das geht natürlich auch den amerikanischen Football-Fans nicht anders. 1,3 Milliarden Chicken Wings werden rund um den Super Bowl frittiert und gefuttert. Mir ist meistens schon noch 6 Stück schlecht. Egal, die Jungs drücken sich's rein. Dazu noch 3,6 Millionen Kilo Tortillas. Und weil das nicht genug Krümel in der Fernbedienung sind, kommen einfach nochmal eine knappe Million Tonnen Chips dazu. Alles trocken, das muss getunkt werden. Her mit Guacamole und Dips. Die Mengen habe ich gar nicht mehr nachgemessen, es ist auch egal. Wer also auf Diät ist, der sollte vielleicht einen Bogen rund um den Super Bowl machen und nicht um 23 Uhr unserer Zeit vor der Glotze hocken und Super Bowl schauen.
In der Nacht zu Sonntag. Oder vom Sonntag auf Montag, da läuft der Super Bowl in den Staaten. Die New England Patriots spielen gegen die Atlanta Falcons. Ein Riesenspektakel, Riesenzahlen, Gigantismus. Und eine kleine Randnotiz. Es ist übrigens der erste Super Bowl unter dem neuen Präsidenten, unter Donald Trump.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wie stoppt man illegale Zuwanderung? Die EU hat heute einen 10-Punkte-Plan beschlossen. Ein Programm, um Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, zu stoppen. Die Staats- und Regierungschefs der EU, die einigten sich heute in Malta auf das Ziel, die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika in Richtung Europa zu unterbrechen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das hart. Schauen wir uns diesen Plan genauer an. Das machen wir mit unserer Korrespondentin vor Ort in Malta, mit Annette Riedl. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
10 Punkte. Was ist der wichtigste Punkt bei diesem neu beschlossenen Plan?
Naja, die sind alle ziemlich wichtig, aber gemessen an der Stelle, nämlich an allererster, scheinen zumindest mal die Staats- und Regierungschefs dem einen am meisten Wichtigkeit beizumessen, nämlich, dass man den Küstenschutz, den libyschen, ausbauen möchte, dass man mit Rat, Tat, Ausbildung, Ausrüstung den Küstenschutz in Libyen dazu in die Lage versetzen will, tatsächlich die Menschen aufzuhalten, sodass sie sich nicht auf den Weg über das Mittelmeer, der ja in so vielen tausend Fällen auch tödlich ist, machen. Und dann gibt es noch eine ganze andere Menge, Reihe von Punkten, aber das sind die beiden ganz oben.
Lass uns kurz bei Libyen bleiben. Warum ist Libyen gerade die entscheidende Schnittstelle für diese Flüchtlingsroute nach Europa momentan?
Also man muss sagen, dass dieser Plan, dieser Pakt, den man mit Libyen schließen will, ja jetzt nicht sozusagen die gesammelte Migrationspolitik der EU ist. Es geht jetzt wirklich um Libyen. Und warum geht es um Libyen? Weil in dem vergangenen Jahr rekordverdächtig viele Menschen über diese Route zum einen gekommen sind, über 180.000, sehr, sehr viel mehr als über die andere Mittelmeerroute, die ja in Zusammenarbeit mit der Türkei mehr oder weniger dicht gemacht wurde. Aber das Schlimme ist eben, dass auch Tausende von Menschen ertrunken sind. Und die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich zur Aufgabe gemacht, ja, natürlich zum einen wollen sie einfach auch nicht so viele Flüchtlinge und Migranten im Lande haben. Sie zerlegen sich möglicherweise darüber. Wir kennen das Problem. Streit, wer nimmt wen und Solidarität und doch nicht und so. Aber zum anderen, denke ich, darf man ihnen schon abnehmen, dass es ihnen auch darum geht, wirklich den Schleppern und Menschenschmugglern das Handwerk zu legen, dass sie keine Chance mehr haben, die Menschen tatsächlich auf See zu bringen, weil einfach so viele Menschen dabei sterben.
Ist dieses Abkommen denn irgendwie vergleichbar mit dem Abkommen, das man mit der Türkei hat?
Ja und nein. Also der Ansatz, sagen wir mal, ist der gleiche. Es sollen weniger Menschen kommen. Sie sollen ihr Leben nicht riskieren und Europa will nicht Hunderttausende aufnehmen. Der Unterschied ist, dass natürlich die Türkei mit Libyen nicht zu vergleichen ist. Das ist kein Failing State. Die Türkei ist ein funktionierender Staat im Gegensatz zu Libyen. Das ist ein Bürgerkriegsland. Die Einheitsregierung, die es gibt, die hat kaum mehr Einfluss als über die eigene Hauptstadt hinaus. Also das ist ein großer Unterschied. Und der andere sehr, sehr wesentliche Unterschied aufgrund dieser Tatsache ist, dass man nicht beschlossen hat, wie mit der Türkei, dass die Migranten, die Illegalen, die Schutzsuchenden, die Flüchtlinge wieder zurückgeschickt werden, wenn sie auf der See, auf hoher See oder eben dann an den Küsten Italiens aufgegriffen werden.
So, an diesem Programm der EU gibt es heute viel Kritik. Menschenrechtsorganisationen kritisieren diesen 10-Punkte-Plan. Was ist die Hauptkritik?
Ja, sie heben halt darauf ab, dass Libyen eigentlich wirklich kein zurechnungsfähiger Partner ist in so einem Deal. Aber zum anderen geht es ihnen auch darum, dass sie sagen, was passiert denn, wenn es uns wirklich gelingt, sämtliche Fluchtwege, nicht von heute auf morgen, aber über die Zeit, dicht zu machen. Wie haben dann die Menschen überhaupt noch eine Chance zu fliehen? Denn sie fliehen ja nicht aus Spaßvergnügen. Und es wird immer wieder betont, dass wenn man schon die illegale Zuwanderung massiv einschränkt, dass es dann zumindest spürbar, deutlich, wesentlich mehr, als es das bis jetzt gibt, Quoten geben müsste. Das heißt, dass einzelne EU-Länder oder die EU als Ganzes sich bereit erklärt, schutzsuchende Flüchtlinge aus den Ländern, wo ihr Leben und Leib und Seele bedroht ist, direkt aufzunehmen und eben dieses Geschäft nicht den Schleppern zu überlassen.
Die EU hat heute ein neues Programm vorgestellt, um gegen Flüchtlinge aus Nordafrika vorzugehen. Dazu zählt auch eine stärkere Unterstützung für Küstenwache und Grenzregionen und Grenzschutz, wie wir gerade live gehört haben, aus Malta von unserer Korrespondentin von Annette Riedl.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dass man sich da angemeldet hat, also ich meine, klar, bei dir, Martin, der du hier mit einem Studio stehst, da sieht man natürlich, dass es was gebracht hat.
Dass ich mich nicht angemeldet habe, oder was?
Nee, diese News, dass die Deutschen noch nie so dick waren.
Ach so, das sieht man bei mir. Das ist schön.
Das sieht man bei dir nicht. Ich hatte nur gedacht, das Fitnessstudio hat gar nichts gebracht, weil eben diese Neuigkeit.
Was jetzt? Du möchtest sagen, ich bin zu dick?
Nee, du siehst gut aus.
Danke.
Eigentlich. Tina Kiesling sagt euch jetzt, um welche News wir überhaupt hier rumreden.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Da muss wohl der Gürtel ein bisschen größer ausfallen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, so dick waren die Deutschen noch nie. Laut ihres Ernährungsberichts sind 59% der Männer und 37% der Frauen zu dick. Die Gesellschaft sagt auch, unter berufstätigen Männern ist zu dick sein nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Schon bei den 30- bis 35-Jährigen seien normalgewichtige Männer in der Minderheit. Am Ende ihrer Berufslaufbahn sind über 70% der Männer zu dick. Etwas Positives steht auch in dem Bericht. Bei den Kindern sieht es wohl besser aus. Die Zahl der eingeschulten Kinder, die zu dick sind, stagniert zumindest. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bezieht ihre Daten unter anderem aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes. Als übergewichtig gilt der Gesellschaft zufolge ein Mensch mit einem Body Mass Index über 25. Und passend zum Thema hier eine Studie zum Abnehmen. Denn um abzunehmen, muss nicht nur der innere Schweinehund überwunden werden, sondern auch der Widerstand aus dem Freundeskreis und der Familie. Eine US-Psychologin hat mit 40 Menschen, die viel Gewicht verloren haben, lange Interviews geführt. Sie fand heraus, dass alle befragten Menschen in ihrem Leben hatten, die ihr Vorhaben untergraben wollten, die sich selbst unwohl fühlten, weil der andere jetzt gesünder aß und abnahm. Die Forscherin nennt das eine Art Abnehmstigma. Um trotzdem mit diesen Menschen weiter in Kontakt zu bleiben, entwickelten die Abnehmwilligen verschiedene Strategien. Da wurde dann zum Beispiel bei Familienfeiern ein kleines Stück Kuchen gegessen, um nicht so aufzufallen. Oder das Stück Kuchen wurde für später, also nie, mitgenommen. Und die zweite Strategie bestand vor allem aus Erklärungen und Entschuldigungen. Damit wollten sie den kritischen Freunden oder Familienmitgliedern klarmachen, dass die immer noch machen können, was sie wollen und sich nicht belehrt fühlen müssen. Wenn jemand sehr schlau ist, dann wird von dieser Person oft erwartet, dass sie sich auch besonders anständig, also moralisch, verhält. Forscher wollten wissen, ob Intelligenz und Moral wirklich miteinander zusammenhängen. Sie haben das an Kindern untersucht, an Grundschülern. Erst wurde ihr IQ ermittelt, dann sollten sie Fragen beantworten zu Bildergeschichten, in denen die Hauptperson eine moralische Regel bricht, also zum Beispiel stiehlt oder jemanden hänselt. Die Kinder sollten beantworten, ob das in Ordnung ist. Es zeigte sich, die Moral der Kinder hängt nicht mit ihrem IQ zusammen. Die Forscher sagen aber, dass noch mehr Studien gemacht werden müssen, die dieses Ergebnis bestätigen. Es gibt einige Studien, die einen Zusammenhang festgestellt hatten, zumindest bei Jugendlichen und Erwachsenen.
D-Radio Wissen.
Wenn man so einen Kuchen, wenn man da so flüssige Schokolade drüber gießt, dann wird es so leicht wellig. Wenn es gut läuft, ist alles glatt gezogen. So in etwa sieht der Nordpol auf dem Planeten Mars aus. Das wissen wir heute, weil die Europäische Raumfahrtorganisation ESA Bilder vom Nordpol des Mars veröffentlicht hat. Da ist eine dicke Eisschicht auch zu sehen an den Polkappen. Welche Erkenntnisse wir daraus ziehen, sprechen wir da mal drüber mit dem Astrophysiker, mit Michael Bücker. Schönen guten Abend, Herr Bücker.
Hallo, guten Abend.
Wie würden Sie denn die Polkappen des Mars beschreiben?
Ja, Glasur trifft es eigentlich schon ganz gut. Ich würde sogar sagen Zuckerglasur, denn die bestehen im Winter auf dem Mars aus zwei Schichten. Das eine ist Wassereis, eine ganz dicke Schicht Wassereis, die ein paar Kilometer dick ist. Und da drauf lagert sich CO2 ab, also Kohlendioxid, wo in der Atmosphäre des Mars ein großer Anteil von da ist. Und der legt sich dann im Winter sozusagen wie eine Zuckerglasur über das Wassereis an den Polen.
Das sind jetzt Bilder, die wir vom Nordpol sehen dort heute. Unterscheiden sich eigentlich Nord- und Südpol dort?
Nur ein bisschen. Also der Südpol ist etwas dicker, die Eisschicht dafür nicht ganz so weit ausgedehnt. Aber die beiden sind ungefähr gleich groß, was die Menge an Eis angeht. Die ist übrigens im Vergleich zur Erde ganz schön winzig. Denn wenn man die Schätzungen zusammennimmt, was am Nordpol und am Südpol des Mars für Wassereis lagert, dann kommt man nur ungefähr auf die Menge, die bei uns auf der Erde den grönländischen Insel
entspricht.
Ausmacht.
Aha, okay. Aber da höre ich so ein bisschen raus, das kann man durchaus vergleichen. Also diese eisigen Pole, die gibt es bei uns natürlich auf der Erde und die gibt es dann in gleicher Form auch auf dem Mars.
Ja, das ist so ein geometrischer Effekt. Der betrifft tatsächlich alle Planeten, wie sie sich um die Sonne drehen und auch um sich selbst drehen. Dass es Bereiche gibt, wo die Sonne weniger hinkommt. Das beobachten wir sogar bei unserem Mond. Da gibt es nämlich auch Gebiete am Nordpol und Südpol des Mondes, die tatsächlich niemals die Sonne sehen. Und in solchen Kratern drin vermuten wir dann sogar beim Mond kleine Wasserablagerungen. Ja, und auf dem Mars, da ist dann sogar noch die Achse, um die sich der Mars dreht, gekippt, so wie bei uns auf der Erde, sodass es dort auf dem Planeten auch Sommer und Winter gibt.
Also relativ identisch die ganze Sache. Jetzt haben wir irgendwann die Möglichkeit, in den nächsten Jahren da hochzugehen. Müssen wir wissen, wie kalt es da ist. Wie sieht es mit dem Klima da oben und den Temperaturen aus auf dem Mars?
Ja, also die sind furchtbar niedrig. Im Sommer am Äquator, wenn man die allerwärmsten Bedingungen antreffen kann, dann können das zwar tagsüber mal 20 oder auch 30 Grad Lufttemperatur werden, aber in der Nacht und an den Polen geht das dann schon unter minus 100 und so im Durchschnitt würde man wohl sagen minus 40 bis minus 60 Grad. Also das ist auf jeden Fall reichlich ungemütlich.
Kann man mit dem Eis der Polkappen denn irgendwas anfangen dort?
Ja, also die Science-Fiction sozusagen, die am weitesten gehenden Vorstellungen, die würden sagen, wir könnten das ja alles schmelzen und dann hätte der Mars wieder eine dichtere Atmosphäre und könnte auch wärmer werden. Das sind sozusagen die ganz großen Träume. Aber man hat natürlich immer die Frage, wie nimmt man genug Wasser mit, wenn man Astronauten irgendwo hinschickt. Das heißt, man könnte sich vorstellen, wir landen auf dem Mars, entweder in der Nähe der Pole oder wir landen am Äquator und fahren dahin und besorgen uns dann Wassereis. Das ist ganz schön schwierig, aber schwierig ist es auch, große Mengen Wasser zum Mars zu bringen. Also wäre das vielleicht ein Ansatz.
Okay, da könnte man mal ansetzen und mal gucken, was man dann wirklich davon hat. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat auf jeden Fall Bilder vom Nordpol des Mars veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, dass die Polkappe des Planeten von einer dicken Eisschicht oder Wassereis, wie Herr Bücker es freundlich nennt, bedeckt ist. Die Aufnahmen wurden übrigens von der ESA-Sonde Mars Express gemacht. Was wir da genau gesehen haben, hat uns Astrophysiker Michael Bücker erklärt. Ganz lieben Dank und schönen Abend Ihnen.
Schönen Abend auch.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nee, das war keine gute Woche, zumindest für den französischen Präsidentschaftskandidaten der Konservativen, für François Fillon.
Man wirft mir vor, dass ich meine Frau als meine engste Mitarbeiterin ausgewählt habe. Daran ist nichts Illegales.
Naja, das sieht der Wähler in Frankreich ein bisschen anders. Fillon hat angeblich seine Frau und auch seine Kinder mit Parlamentsaufgaben scheinbeschäftigt. Und allein 831.000 Euro hat er angeblich für seine Frau bekommen. Ob die gearbeitet hat damals für ihn oder nicht, das weiß man nicht so richtig. Fillon glaubt weiterhin an Verschwörung gegen ihn. Seine Umfragewerte, die sinken, aber wie lange das noch gut gehen kann. Und über diese Vorwürfe habe ich heute mit Jürgen König, unserem Korrespondenten in Paris, gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, was von diesen Vorwürfen gegen Fillon eigentlich als gesichert gilt.
Also als gesichert gilt da nicht so viel. Das satirische Wochenblatt Le Canard Enchaîné hat die Affäre vor gut einer Woche ins Rollen gebracht, hat gemeldet, dass François Fillon in seiner Zeit als Abgeordneter der Nationalversammlung zwischen 1998 und 2002 seine Ehefrau Penelope Fillon als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt habe. Danach habe sie noch bis 2007 für seinen Nachfolger in gleicher Position gearbeitet und für all das soll sie aus der Staatskasse 831.000 Euro erhalten haben. Und jetzt kommt's, ohne dass sie tatsächlich dafür gearbeitet hat. Kaum jemand, schreibt der Canard Enchaîné, habe sie je im Parlament gesehen. Sie soll weder eine Zugangsberechtigung zum Parlament, also so eine Zugangskarte gehabt haben, noch ein eigenes E-Mail-Konto. François Fillon hat zu dem Vorwurf bisher lediglich gesagt, es sei legale Praxis, Familienangehörige zu beschäftigen. Und damit hat er recht. Das ist auch unter Abgeordneten sehr verbreitet. Und dass seine Frau eben von zu Hause aus seine ganze Büroarbeit gemacht habe. Also Post bearbeitet, Termine gemacht, Briefe übersetzt, auch in Veranstaltungen repräsentiert hat. Deshalb stellt er die Vorwürfe als professionelle Verleumdungskampagne der Linken dar. Die wollen ihn, sagt er, als Kandidaten unmöglich machen. Dagegen wiederum spricht, dass Penelope Fillon immer wieder betont hat, im November öffentlich bei einem Wahlkampftermin von Fillon, dass sie sich aus der Politik ihres Mannes vollständig herausgehalten habe. Sie habe sich immer um die gemeinsamen Kinder vor allem gekümmert. 5 Kinder haben das, hat das Paar. Und auch in einem Interview von 2007, das gestern Abend noch mal hier im Fernsehen ausgestrahlt wurde, sagt sie ausdrücklich, ich habe nie als Assistentin für meinen Mann gearbeitet. Voilà, das ist so in etwa die Gemengelage, über die die Finanzstaatsanwaltschaft jetzt zu befinden hat. Die hat im Übrigen die Ermittlungen jetzt auch auf 2 Kinder von François Fillon noch ausgeweitet, die er ebenfalls beschäftigt hat in seiner Zeit im Senat.
Laut einer Umfrage fordern 7 von 10 Franzosen jetzt den Rückzug von Fillon. Was glaubst du, schafft er diese Wende noch?
Also vom Gefühl her würde ich sagen, nein. Aber mit seinen Gefühlen, das weiß man, kann man bekanntlich auch sehr falsch liegen. Fillon zeigt sich absolut entschlossen, weiterzumachen, ist sich seiner Rechtschaffenheit, die bisher so in der Öffentlichkeit geradezu sein Markenzeichen war, derer ist er sich absolut sicher. Er hat auch die Unterstützung seiner Partei, noch jedenfalls. Die Finanzstaatsanwaltschaft könnte in den nächsten Tagen ja zu einem Ergebnis kommen, nämlich dem, dass sie der Lesart Fillons folgt. Das ist zumindest nicht auszuschließen. Wenn das geschieht, dann steht Fillon zumindest für einen Moment lang als strahlender Held da. Ob er dann auch die Wahl noch gewinnt, und bisher war er ja Favorit, das ist sehr die Frage, denn sein Ansehen hat enorm gelitten in dieser letzten Woche, nicht zuletzt wegen der enormen Summen, die da genannt wurden.
Du sagst aber auch, die Partei steht noch hinter ihm, sie unterstützt ihn noch, oder wird da schon irgendwie ein möglicher Ersatzkandidat gehandelt?
Offiziell natürlich nicht. Hinter den Kulissen wird über nichts anderes geredet und es wird immer der Name Alain Juppé als erstes genannt, der in den Vorwahlen der Konservativen ja gegen Fillon verloren hat. Eben deshalb sagte Juppé zunächst, er stünde nicht zur Verfügung. Nun halten seine Anhänger dagegen und sagen, naja, hätte Fillon damals, also im November, schon diese Probleme gehabt, wäre er ja nicht gewählt worden, sondern eben Juppé. Aber wie gesagt, Juppé hat sich davon bis jetzt nicht beeindrucken lassen, sondern bleibt bei seinem Nein. Andere Namen kursieren, François Baroin, Xavier Bertrand, Macron, Valérie Pécresse. Das sind alles nicht auf den ersten Blick sofort überzeugende Kandidaten. Es geht immerhin um einen Präsidentschaftskandidaten. Und es sind nur noch 81 Tage bis zum Wahlgang. Also die Konservativen sind da wirklich in einer vertrackten Lage.
Wir hatten bei uns im Programm auch schon Experten, die zum Beispiel Macron, den Parteilosen, bei dieser Wahl, die in 3 Monaten stattfinden soll oder finden wird, vorne gesehen. Nach Fillon muss man aber auch sagen, er hat auch bei uns von den Experten gute Einschätzungen bekommen. Was meinst du, wie sind die aktuellen Umfragen? Wer liegt vorne in dem Rennen?
Es liegt nach wie vor Marine Le Pen vorne und dann folgt in der Tat an zweiter Stelle Emmanuel Macron. Und eben vor Fillon, der wochenlang immer diesen zweiten Platz in den Umfragen hatte, teilweise sogar geführt hat. Das heißt, nach jetzigem Stand kämen Marine Le Pen und Emmanuel Macron in die zweite Runde. In der genügt dann die einfache Mehrheit und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass dann Emmanuel Macron zum französischen Staatspräsidenten auch gewählt werden würde.
François Fillon, der Präsidentschaftskandidat der Konservativen in Frankreich, kämpft momentan gegen die Vorwürfe, er habe seine Frau und seine Kinder über Jahre scheinangestellt, ob es wirklich so gewesen ist oder nicht. Es ist umstritten. Die Kritiker sagen auf jeden Fall, non. Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus Paris, von Jürgen König. Das war die Freitagsausgabe der Redaktionskonferenz. Martin Schütz und Thilo Jahn wünschen noch einen schönen Abend. Macht's gut. Schönes Wochenende. Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.